Es heißt ja am Ende immer anzuerkennen, dass die Experten die eigenen Menschen hier im Hause sind. So, also ich glaube, es gibt nicht das praktische Beispiel, sondern ich glaube, die Haltung dahinter zu sagen, die Experten sind die Menschen, mit denen du arbeitest. Und die finden schon auch die Lösung. Also dieses Urvertrauen darin, dass wenn du Menschen beteiligst und sie mit auf die Reise nimmst, dass das Ergebnis, was da rauskommt, am Ende des Tages durchaus das Richtige ist.
Thies, der Podcast der Waldkliniken Eisenberg. Moderatorin und Olympiamedaillengewinnerin im Eisschnelllauf Franziska Schenk im Gespräch mit Waldkliniken-Geschäftsführer David Ruben Thies und Gästen. Folge 4. New Work in der Medizin. Wie gelingt der Paradigmenwechsel im Krankenhauswesen? Ein Gespräch über Schieflagen, Chancen und Lösungen mit den AutorInnen des ersten Sachbuches zum Thema New Work im Gesundheitswesen. Vera Starker und David Ruben Thies.
In den Waldkliniken in Eisenberg und haben ja hier schon über verschiedene Dinge gesprochen, nämlich das wunderbare Gebäude. Wir haben darüber gesprochen, dass es ein Hotel ist, wo Patienten auch Gäste sind. Entsprechend haben wir natürlich auch über die Kulinarik gesprochen und das ganz, ganz tolle Essen. Und jetzt wollen wir uns quasi von außen nach innen bewegen, nämlich da, wo die Menschen sind, die in so einem Krankenhaus arbeiten. Und wenn man sich das anschaut, da gibt es ordentlich Reformbedarf. Im Grunde schon seit den 1960ern, da wurde der Begriff geprägt Pflegenotstand. Und mit unseren Gästen heute, nämlich Vera Starker, Wirtschaftspsychologin und Co-Founderin des Berliner Think Tanks Next Work Innovation und natürlich David Thies, wollen wir darüber sprechen, was ist da möglich? Und Vera, wir haben im Vorgespräch über diese drei Kreise gesprochen und die fand ich als Bild sehr schön und deswegen würde ich Sie am Anfang hier einmal hoffentlich richtig erklärend, ansonsten gerne nachhelfen. Du hast gesprochen von den drei Kreisen, mit denen ihr auch in dem Buch New Work die Dinge betrachtet. Das einmal das System, also das Krankenhaus, die Krankenhausreformen, die auf die wir später zu sprechen kommen werden, dann die soziokulturellen Aspekte, immer mehr Arbeit, immer mehr schlechte Laune, immer mehr Anfeindungen auch dem Personal gegenüber. Und dann ist der dritte Kreis. Und mit dem wollen wir auch gleich anfangen, nämlich mit dem der inneren Herausforderungen. Was kann abseits von diesen beiden anderen Kreisen, was kann man da machen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, um bei sich anzufangen? Und da sind wir schnell bei dem neuen, alten Wort New Work. Hat ja quasi überall Einzug gehalten. Es gibt auch das Buch, über das wir heute sprechen wollen, über Auszüge daraus. Was heißt New Work eigentlich? Viele denken ja so, okay, jeder macht, was er will, das nach Möglichkeit agil und das Ganze nennen wir dann New Work. Was heißt New Work im Krankenhausbetrieb?
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich sitze ja hier quasi mitten in New Work, im Gesundheitswesen in Eisenberg. Also New Work heißt auf jeden Fall nicht Zufriedenheitspflaster kleben. Und das ist leider ein großes Missverständnis, was wir sehen, was wir mittlerweile auch in den Kliniken sehen, dass so sehr oberflächliche Maßnahmen gefunden werden, um die Leute in einem schlechten System zu halten, in dem sie nicht mehr arbeiten wollen. Deswegen müssen wir über echte Paradigmenwechsel sprechen. Wir müssen über andere Führung sprechen. Wir müssen über andere Arbeitsbedingungen sprechen. Und deswegen ist New Work erstmal eine definitorische Aufgabe, die wir nicht global beantworten können, sondern die für jede Branche speziell definiert werden muss. Und fürs Gesundheitswesen heißt das, die Probleme, die schon ewig auf dem Tisch sind, ernst nehmen und Lösungen zuzufügen, die nicht darin bestehen, irgendwelche Gesetze zu erlassen, die bei den Beschäftigten überhaupt nicht ankommen.
Warum ist es grundsätzlich notwendig, über diese neuen Arbeitsumfelder, die nicht eben, wo nicht so um Pflaster geht, sondern um grundsätzliche Veränderungen, warum ist es überhaupt notwendig, darüber nachzudenken?
Na, es ist, also die Art, wie wir jetzt arbeiten im Moment noch in den allermeisten Einrichtungen im Gesundheitswesen, die ist seit 40, 50, 60 Jahren gleich. Jetzt hat sich aber im Außen ungefähr alles verändert. Die letzten 3 Jahre, multiple Krisen. Wir haben es mit so vielen Herausforderungen zu tun und versuchen aber, dem zu begegnen mit etwas, was wir seit 60 Jahren gleich tun. Und das, finde ich, ergibt sich schon fast von alleine, dass das nicht hinhaut. Dass wir gucken müssen, wie können wir dem wirksam begegnen. was um uns herum ist und wie können wir die Leute dabei einbinden. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz von New Work, die Partizipation. Nicht mehr zu sagen, die Weisheit kommt von oben aus der Hierarchie oder die Weisheit kommt von außen, von Beratern, die sich ja über Jahrzehnte gesund gestoßen haben am Gesundheitswesen, sondern es gibt diese kollektive Intelligenz, die aktiviert wird, wo die Beschäftigten selber in der Lage sind zu sagen, also wenn ich meinen Arbeitsplatz angucke, dann heißt das für mich, dass wir das und das verändern müssen.
Ist das der auch im Buch angesprochene Paradigmenwechsel? Also ich fand diesen Satz so schön, es ist nicht so, dass ich im Stau stehe, sondern ich bin der Stau. Ist das der Paradigmenwechsel?
Ja, in der Tat. Also das alles, was im Gesundheitswesen passiert, hat sowieso mit allen zu tun. Innen wie außen, mit den Patienten, die in Teilen das System überbeanspruchen. Das hat mit den Leuten zu tun, die im System arbeiten. Es hat mit den Leuten zu tun, die das System politisch und finanziell ausstatten. Und wir müssen einfach überlegen, was ist der jeweilige Beitrag aus der jeweiligen Rolle dazu, dass wir eine nachhaltige, wirksame Veränderung erzielen. Weil das, was David ja auch immer, finde ich, sehr betont ist, wir haben ein unglaublich teures System und der Outcome steht in keiner Relation zu dem, was wir finanziell reinstecken. Das heißt, auf irgendeinem Weg verlieren wir dieses Potenzial, was wir haben.
Und möglicherweise, weil David, du auch gerade angesprochen worden bist, wir verlieren das Potenzial des Gesundheitssystems, was eigentlich viel Geld hat, aber auch das Potenzial der Menschen. Denn auch in eurem Buch schreibt ihr ja, dass Menschen, die sehr motiviert sind, die intrinsisch motiviert sind, weil das ist ja auch Teil des Pflegeberufes, diese intrinsische Motivation, treffen auf Arbeitsbedingungen, die sie krank machen. Was genau macht sie krank?
Also ich beginne ja immer so sehr gerne mit diesem kleinen Sätzchen der Berufung. Ne? So, kein Arzt, keine Pflegekraft hat ihren Beruf gewählt. Irgendwas Intrinsisches ist da drin, weil sie Lust haben, irgendwie administrative Tätigkeiten zu machen. Ne? So, ich glaube, irgendwie die Quote der administrativen Tätigkeiten in deutschen Krankenhäusern liegt bei irgendwas über 40%. Und ich glaube nicht, dass die Motivation, Arzt oder Pflegekraft oder Physiotherapeut oder was auch immer zu werden, war genau das. Ne? So. Und das nervt die Leute. Ne? So. Es nervt einfach unendlich. Dass dauernd das Telefon bimmelt oder was auch immer. Ne? Und genau das sozusagen erstmal diese Grundüberlegung, wie kann ich den Menschen ihre Berufung wieder zurückgeben? Ne? So, also ihren ursprünglichen Job und gar nicht so sehr zu gucken, was kann jetzt Politik dafür mich tun oder irgendjemand da draußen, sondern was können wir selber dafür uns tun? Und ich finde ganz häufig, die eigentlichen Experten sitzen da ja für selber im Haus. Also, und die Störungen, die wir da uns ja gegenseitig verursachen, das sind ja in der Regel auch wir selbst. Ne? So, also, und wen muss ich fragen? Auch nur wieder uns selbst. Also das ist so eigentlich immer wieder so ganz einfach zu sagen, also fang doch bei dir selber an. Und ne, wer macht das? Klar, es gibt Dokumentationspflichten, die kommen von draußen. Aber die Frage, wie können wir die denn uns so organisieren, dass wir damit möglichst wenig zu tun haben, uns wenig belasten, uns wenig gegenseitig stören, das können wir doch selber frei organisieren. Beispiel. Auf den vielen Reisen, die wir alle hier gemeinsam gemacht haben, haben wir ja in den Niederlanden dieses Thema zentrale medizinische Aufnahme. Die gibt es häufig auch hier in Deutschland in Verbindung mit einer Aufnahmestation kennengelernt, wo Patienten eigentlich von morgens bis abends perfekt aufgenommen werden. Ne? So. Trägt zur Patientensicherheit bei, aber es entlastet eben auch sofort die Stationen, die Pflegekräfte oben auf den Stationen, weil die jetzt zum Beispiel mit den Patientenaufnahmen nichts mehr zu tun haben. So. Das heißt, sie haben jetzt die Zeit, sich um diejenigen, denen es nicht gut geht, den Patienten tatsächlich zu kümmern, ne? Weil ihnen einfach dieser unendliche administrative Kladderadatsch, Tausende von Zetteln und so weiter und so fort, einfach mal weggenommen ist. So. Und die nächste Frage ist ja dann auch gleich, wie kann man überhaupt diesen Kladderadatsch an Zetteln überhaupt mal wegnehmen, ist, ne, wir sind in einem digitalen Zeitalter, wie kann man dann eine Patientenakte irgendwie machen? Ja, ne, da redet unsere Bundesregierung elektronische Patientenakte, ich glaube, ich seit 21 Jahren drüber. 90 Milliarden Euro haben wir dafür ausgegeben. So, Kleinwald Eisenberg, was machen die? Die basteln halt ihr eigenes Ding. Und so kann jetzt der Patient zu Hause vom Sofa aus all diese Formulare im Kreise seiner Familie in aller Seelenruhe, ohne Hektik, ohne Angst schon mal ausfüllen. Ne? So entlastet uns als Krankenhaus. Der kann ohne Stress, ohne Angst, ne, in aller Seelenruhe überlegen, Mensch, welche Krankheiten hatte ich nun eigentlich wirklich in meiner Vergangenheit? Welche Pille nehme ich eigentlich gerade? Wie war das nochmal? Alles stressfrei. So. Tut uns gut, tut dem gut, ne, trägt zur Sicherheit bei, ist fehlerarm. So, ne? Und das noch verknüpft mit dem System des Hausarztes und des Facharztes. Und ne, dann laufen die Daten auch noch automatisch rüber. Sind alles so Kleinigkeiten. Und dafür brauchen wir nicht immer Politik. Ne? So, sind so Dinge, die kann man selber machen. Und ich glaube, der Reiz, den wir ja haben, ist ja immer wieder zu zeigen, wow, geht doch. So, also. Und wir können es selber lösen.
Also nicht auf warten auf Lösungen, ne? Wir hatten es ja schon angesprochen, irgendwo von oben, sondern es selber angehen. Du hast schon Digitalisierung angesprochen und da ja nun das Thema KI, künstliche Intelligenz, quasi uns ja überrollt hat, geradezu in den letzten Wochen und Monaten. Auch da noch die Frage, wenn wir jetzt ja eher bei, wie können wir Workflows verbessern und damit Entlastung schaffen? Was spielt aus eurer Sicht das Thema künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen eine Rolle? Spielt es schon eine Rolle? Wird es eine Rolle spielen?
Ich denke, es wird in gewissen Bereichen eine sehr heftige Rolle spielen. Also zum Beispiel im ganzen Bereich Diagnostik. Nehmen wir jetzt zum Beispiel bildgebende Verfahren, Röntgen. Ich vermute, es ist eine Annahme, dass wir in sehr kurzer Zeit sozusagen irgendwelche Rechner, die ein Röntgenbild mit aber Tausenden von Datensätzen in irgendwelchen Wolken vergleichen und eine vermutlich bessere Diagnose stellen werden als jeglicher Mensch, der erfahrenste Radiologe dieser Welt, sowas wird kommen. Dann kommen eher so ethische Fragen wie, darf der Rechner jetzt die Diagnose stellen oder muss der Mensch das nochmal abhaken, obwohl er das gar nicht mehr beurteilen kann, weiß ich alles nicht. Ne? Aber sowas wird kommen. Also zumindest in der Diagnostik werden wir erhebliche Unterschiede haben. Und das wird natürlich Berufsbilder verändern. Und das finde ich eigentlich auch das eigentlich Spannende, weil das führt ja möglicherweise wieder zurück zu der Berufung, nach der sich ja alle wiederum sehnen. Ne? Der Austausch mit dem Patienten, die eigentliche Beratung, die Kommunikation, die Konsultation, zurück zu der wirklichen OP, worauf die Operateure Lust haben. Ne? Wir haben ja auch keine Lust auf stundenlang Zettel ausfüllen und stundenlang irgendwelche Sachen machen, die fernab von ihrem eigentlichen Job sind. Ne? Hinterm Rechner kleben und stundenlang Röntgenbilder befunden. Langweilig. Ne? Das kann Technik tatsächlich einem abnehmen.
Also im Grunde genommen Technik als Hilfsmittel, um Menschen wieder mehr Freiräume zu geben, weil auch das ist ja notwendig, wenn man Veränderungen anschieben will. Und gerade wenn man sagt, es ist ja eigentlich alles in uns drin. Wir wissen ja, was besser ist, braucht man ja trotzdem die Freiräume und die Zeit, um sich dann auch darauf zu fokussieren und zu konzentrieren. Und da ist ja jetzt schon ein zweites Buch auch genau dazu erschienen, nämlich zu dem Thema, wie können wir es schaffen, wieder den Menschen mehr Fokus zu geben auf das, was sie eigentlich wollen. Sind es nur die technischen Sachen, Vera, oder sind es andere Dinge, die da eine große Rolle spielen, um das zu erreichen?
Also vielleicht auch nochmal gerade zu dem Vorhergehenden. Wir sind ja jetzt in der Situation, wo wir grundsätzlich entscheiden sollten, dient die Technik uns oder ordnen wir uns irgendwann der Technik unter? Ja, also gebe ich nur noch einen Haken als Mensch an etwas, was die Maschine gemacht hat, dann werde ich zum Handlanger der Maschine mit einem 9 oder 10 Jahre lange dauernden Studium. Ist das die Vision? Ist das was?
Macht das Menschen Angst, diese Idee?
Ja. Hm? Das macht vielen Menschen Angst, wobei das, also viele weisen das noch von sich und drücken das weg. Und wir haben bislang im Gesundheitswesen die Dinge immer aus dieser betriebswirtschaftlichen Kostenperspektive betrachtet. Und da würde man sagen, bringt uns das Geld, sparen wir Personal, dann machen wir das. Wenn wir die Dinge aus New Work-Sicht betrachten, sagen wir grundsätzlich, wir betrachten sie aus Perspektive des Menschen. Und das ist der Paradigmenwechsel für das Gesundheitswesen, wenn wir über New Work sprechen. Wir sprechen nicht über Geld aus der primären Perspektive, sondern wir sprechen darum, wie kann gute Medizin stattfinden, ohne dass sie für Menschen aufbrauchend ist und in einer Kosten-Nutzen-Relation die es ermöglicht, ein effizientes Gesundheitswesen zu haben. Also es darf in dieser Kette niemand der Verlierer sein. Und im Moment sind halt die Menschen die Verlierer, weil das immer nur aus Kostenperspektive, also sie sind eine Humanressource und die wird aus Kostenperspektive betrachtet. Und das Thema der Fokussierung ist ein unendlich großes Feld, weil Fokussierung einmal, wie David sagte, auf die Berufung. Na, wir ermöglichen den Leuten, dass sie sich darauf konzentrieren, auf die Menschen zentrieren. Wir sprechen seit auch 20 Jahren, glaube ich, von Patientenzentrierung. Zurück zum Patienten. In der Wirtschaft heißt das zurück zum Kunden. Ist der gleiche Quatsch.
Im Digitalen heißt es übrigens dann User-Zentrierung.
Wir tauschen das quasi nur aus. Und aus meiner Sicht ist aber Fokussierung deutlich größer. Ich war kürzlich mit meiner Tochter wegen eines Wespenstichs in der Notaufnahme. Die hat schwer allergisch reagiert. Und wir saßen in diesem kleinen Zimmer. Die Ärztin tippte. Und das Telefon klingelte dermaßen laut, dass ich gedacht habe, immer fallen der Frau die Ohren nicht ab. Und dann musste ich sie natürlich fragen. Also Tochter war versorgt. Und habe gesagt, sagen Sie mal, stört Sie das nicht? Das war wahnsinnig laut. Und dann hat sie gesagt, naja, es muss ja so laut sein, dass die Leute das bis zum Ende des Gangs hören, weil irgendeiner muss ja reagieren. So, wenn wir jetzt verstehen, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir ständig unterbrochen werden und die Korrelation zwischen Fragmentierung, also Unterbrechung und Erschöpfung ist gemessen in unendlich vielen Studien, dann ist alleine diese Situation, so wie sie da geregelt ist, führt dazu, dass Menschen stärker erschöpfen, als sie müssten. Und deswegen haben wir uns da auf den Weg gemacht. Ich habe viel mit David auch drüber gesprochen, weil ja hier schon einiges davon wirklich auch ganz praktisch umgesetzt ist. Wie müssen die Prozesse gestaltet werden? Muss eine Fokussierung stattfinden, dass wieder Konzentration Einzug erhalten kann und damit die Erschöpfung runtergeht, die wirklich menschgemacht ist. Also ich gebe ein Beispiel in der Pflege, große Tagebuchstudie vom Bundesamt für Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz. Da haben die gemessen, wie das ist mit den Unterbrechungen, haben festgestellt, der Patient kommt erst an 12. Stelle. Also es ist nicht so, dass wir uns vorstellen müssen, wir können ja nicht über Fokussierung im Krankenhaus reden, der arme Patient, ne, liegt da und verblutet. 12. Stelle. Ja, das heißt, auf 8. Stelle, 7. Stelle, 6. Stelle ist Martha, kannst du mal kurz Dr. So und so holen. Der hat seinen Pieper vergessen. Oder na, das Telefon, was wahnsinnig laut klingelt, damit es auch alle hören auf der Station. Und das ist das Potenzial, was wir haben. Und das ist riesengroß. Die Prozesse zu entmüllen, von diesen Störungen ist anders zu regeln. Also allein schon, wenn ich da eine Person hinsetzen würde, die den Telefondienst macht, würde ich 20 andere Personen entlasten.
Das ist jetzt ein sehr schönes, praktisches Beispiel. Du hast ja auch gerade gesagt, und ich glaube, deswegen sitzen wir des Öfteren hier, dass in den Waldkliniken es da schon ein bisschen anders läuft. Du hast gerade gesagt, David macht da schon Dinge anders. Für alle, die sagen, ja, wir jetzt außer natürlich eine Person hinsetzen, die das Telefon einfach bedient, klingt ja relativ simpel, könnte man drauf kommen. Was sind andere wirklich ganz praktische Beispiele, weil ihr ja auch Vorbildfunktion sein wollt? Das Krankenhaus hier, aber auch das Buch, verstehe ich ja, quasi so wie eine Bedienungsanleitung, um es ähnlich und besser zu machen. Was sind so praktische Beispiele aus deiner Klinik, aus der Waldklinik?
Ja, ich glaube, das Kernstück ist ja fast eher die Haltung dahinter. Und das ist das, was mir ja wichtig ist. Und wir sitzen ja gerade drin in diesem Raum, in diesem Mock-up. Es heißt ja am Ende immer, anzuerkennen, dass die Experten die eigenen Menschen hier im Hause sind. So, also ich glaube, es gibt nicht das praktische Beispiel, sondern ich glaube, die Haltung dahinter zu sagen, die Experten sind die Menschen, mit denen du arbeitest. Und die finden schon auch die Lösung. Also dieses Urvertrauen darin, dass wenn du Menschen beteiligst und sie mit auf die Reise nimmst, dass das Ergebnis, was da rauskommt, am Ende des Tages durchaus das Richtige ist. Ne? Ne? Da ist schon auch Versuch und Irrtum drin. Keine Frage. Ne? Und das ein oder andere Experiment geht dabei durchaus mal richtig schön schief. So. Aber ich glaube, wenn man bereit ist, das auszuhalten, ne? Und diesen Weg auch mitzugehen und sehr, sehr konsequent, das ist es so eigentlich. Also es gibt nicht die eine Lösung, ne? Oder die eine Erfahrung. So.
Du hast gesagt, wir sitzen im Mock-up hier. Hier machen wir immer die Aufzeichnung für unsere Podcasts. Vielleicht noch für alle, die unwahrscheinlicherweise uns zum ersten Mal hören. Was ist das Mock-up?
Ein Mock-up ist im Grunde ein 1:1-Modell. Das heißt, bevor wir unser Bettenhaus, ne, nach Plänen einfach nur gebaut haben und Mitarbeitende nur zu Plänen mit diskutiert haben, haben wir einfach einen Teil, nämlich Patientenzimmer, Flur, einfach 1:1 als echtes Modell gebaut, weil wir hatten allesamt ein paar Schwierigkeiten, sich so einen Plan in echt mal vorzustellen. Und auch virtuell kann man das ja alles machen. Aber am Ende eine Türklinke anzufassen, ist die an der richtigen Stelle ein Schalter, ein Dings, was auch immer, ne? So, was man so alles hat. Und wir haben mit den Mitarbeitenden und auch mit echten Patienten eben festgestellt, was wir alles falsch geplant haben, ne? So, und haben es immer wieder umgebaut und immer wieder angepasst. So, also das ist ein Mockup.
Und es steht nach wie vor hier, quasi als hier. Anschauungsmodell für, da sind wir mal gestartet ja auch, ne?
Genau, und es hat halt A, zur unendlich vielen Fehlerkorrekturen, also bevor wir die, ich weiß nicht, hunderte von Zimmern falsch gebaut haben, haben wir die bei einem Zimmer hundertmal umgebastelt, bis es richtig war und haben dann dieses richtige Zimmer hundertfach richtig gebaut, anstatt dann hundertfach und so weiter, ne? Das ist ja klar. So, und genau, und das steht jetzt hier, heute nutzen wir es noch als Seminarraum oder als Raum, wo wir jetzt gerade glücklich zusammen
sind. Und es ist ein sehr schöner Raum, für alle, die es nicht sehen können, es fühlt sich an wie Hotel und nicht wie Krankenhaus. Also das war gleich, für alle, die reinkommen werden, dann hier spüren, was eigentlich da mit gemeint ist. Du hattest gesagt, David, ihr feiert zu wenig. Dabei hättet ihr allen Grund, jetzt gerade etwas zu feiern, was ich insofern bemerkenswert finde, weil wir ganz oft eben hier gesessen haben und darüber gesprochen haben, naja, man kann ja im Kleinen alles ändern wollen und machen und tun, aber Gesetze und Tarife gelten ja nun mal für alle. Jetzt gibt es was zu feiern, nämlich den Abschluss eines durchaus zukunftsweisenden Tarifvertrages, und zwar made by Eisenberg. Was hat es damit auf sich? Was macht es so besonders?
Ja, vielleicht auch wieder unser eigener Weg. Es gibt ja klassischerweise Flächentarifverträge. Die gehen so von Garmisch-Partenkirchen bis nach Flensburg und von Saarbrücken bis Frankfurt-Oder und so alle gleich. Und wir unterscheiden uns ja immer herzlich gerne von anderen. Und warum wollen wir uns unterscheiden? Um natürlich irgendwie auch die besten Köpfe und Menschen zu gewinnen und die da sind, natürlich auch zu halten. So, und dafür muss man sich irgendwie natürlich besondere Dinge einfallen lassen. Und besondere Dinge gehen natürlich nur, wenn man wieder seinen eigenen Tarif vertragt, allerdings mit einer großen Gewerkschaft, in diesem Fall Verdi. Da ist es uns gelungen, Verdi dafür zu begeistern, mal etwas außer der Reihe zu tun. So, und außer der Reihe heißt zum Beispiel eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, ein Lebensarbeitszeitkonto und. Ganz viele tolle Sachen da drin. Aber vor allem geht es eben da drin, so Themen wie da drin machen zu können, die den Menschen mit am wichtigsten sind. Und da geht es eben nicht nur um Lohn und Gehalt. Es gibt so eine wunderschöne Bremer Studie, die 12.000 Pflegefachkräfte mal befragt hat, die den Beruf verlassen haben. Was müsste denn eigentlich alles passieren, dass ihr wieder zurückkehrt in euren ursprünglichen Beruf? Da steht zum Beispiel Lohn und Gehalt an, ich weiß es nicht so genau, ich glaube an siebter Stelle. Und da steht am Punkt 1 Dienstplanstabilität, ne? Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Und solche Themen, ne? Und eben, ich kann meiner Berufung nachgehen, ich kann mich einbringen in meinen Job, also Partizipation, genau die Themen, die wir vorher hatten. So, und deswegen war uns so sehr wichtig, einen Tarifvertrag hier zu basteln, der genau auf diese Themen, die in dieser wundervollen Studie eben sehr, sehr gut beschrieben sind, einzugehen. Was steckt hinter dieser Studie? Ein unendliches Marktpotenzial in Deutschland, nämlich mindestens 300.000 Pflegefachkräfte, die ihren Job verlassen haben, weil sie keinen Bock mehr auf diese Arbeitsbedingungen haben. Das heißt, was war unsere Vision? Das, was in dieser Studie eigentlich beschrieben ist, über einen Tarifvertrag so abzubilden, dass wir sie so betrieblich hier in Eisenberg umsetzen können, um zumindest diejenigen wieder zu animieren, zurückzukommen, in ihren Beruf. Also gar nicht so sehr woanders rumzuwildern, sondern Voraussetzungen zu schaffen, was diese Studie eigentlich sehr schön beschreibt.
Ist denn das übertragbar wäre auf andere Krankenhäuser, das Veränderungspotenzial, was es hier gibt? Weil wäre ja jetzt ein einfacher Gedanke zu sagen, das ist ja genau das, worüber wir auch gesprochen haben, nämlich Arbeitsbedingungen zu verändern, Wertschätzung. Ich könnte mir vorstellen, das ist ja auch eine Riesenwertschätzung den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegenüber zu sagen, wir hören auf euch, wir passen den ganzen Tarifvertrag dafür an, nicht mehr Kohle, sondern dass ihr euch wieder hier wohlfühlt und dass ihr gerne wieder hier arbeitet. Geht das auch woanders?
Du hast mich ja schon lachen hören. Weil ich höre schon diverse Klinik-Leitungsverantwortliche, die sagen, naja, das ist Eisenberg, das geht bei uns nicht, weil. Und das ist der wirklich meistgehörteste Satz in Kliniken, das geht bei uns nicht, weil. Und das ist eine Art Problemtrance, in die die sich alle reinsprechen, dass sie wirklich veränderungsmüde werden und auch die Leute nicht mehr dran glauben, mit den eben benannten Effekten. Das geht natürlich. Das ist eine Frage der Ressourcenallokation. Wir müssen nicht über mehr Menschen oder mehr Geld sprechen oder mehr, also die in das System reinfließen müssen. David allokiert einfach die Ressourcen, die da sind, anders und findet schlaue Lösungen, um die Potenziale zu generieren. Und das kann ich auch bei einem Maximalversorger machen. Das kriege ich aber nur hin, wenn ich die Leute partizipieren lasse an den Veränderungen und sagen, was sind denn eure Lösungen dafür, dass wir das und das effizienter tun können? Weil das, was hinten rauskommt an Geld, kommt euch an anderer Stelle zugute. Und diese Denke ist aber fremd an Orten, wo Pflege oder Ärzteschaft Humanressource ist und nicht Menschen, die eine Familie haben. Na, wie du es gesagt hast. Und die berechtigterweise auch mal ein Wochenende stabil haben wollen. Als ich das gelesen habe mit dem Tarifvertrag, ich hatte das ja alles schon auch im Vorfeld mitgekriegt, habe mich wahnsinnig gefreut, habe das über bei LinkedIn geliked und habe so geschrieben, David, das ist gelebtes New Work. Und dann schrieb ein Klinikgeschäftsführer, was hat denn das mit New Work zu tun, bitte? Die Leute sehen nicht den Zusammenhang zwischen die Menschen im Gesundheitswesen ernst nehmen und deren Bedürfnisse ernst nehmen, Lösungen dafür finden, das ist New Work. Das ist neues Arbeiten in Reinkultur. Lösungen finden für die Herausforderungen, die da sind, angepasst arbeiten an das, wie es jetzt ist. Insofern, ja, es ist übertragbar. Aber dafür muss Führung anders funktionieren. Dafür muss ich zuhören. Dafür müssen die Menschen eine Relevanz bekommen, die da arbeiten und nicht nur eine Humanressource sein.
Die anderen brauchen ja ganz offensichtlich noch eine Zeit lang, beziehungsweise es ist theoretisch übertragbar, aber praktisch anscheinend noch nicht. Was bedeutet das aber für die Menschen? Wir reden ja immer von Menschen und eben nicht von irgendwie einer Ressource. Was bedeutet das für die Menschen, die noch unter anderen Bedingungen arbeiten müssen, in Krankenhäusern, wo andere Arbeitsbedingungen herrschen? Was bedeutet das für die Menschen, aber damit auch für uns als Gesellschaft, wenn die möglicherweise einfach irgendwann weg sind?
Also dieser Domino-Effekt, der ist ja schon losgegangen. Also wir können auch gar nicht mehr behaupten, wir sehen das nicht und wir wissen das nicht. In der Pflege ist völlig klar, wie viele Menschen in 2030 fehlen werden. Also da kann hinterher niemand mehr sagen, haben wir nicht kommen sehen. Hätten wir kommen sehen müssen, weil wir es wissen. Bei der Ärzteschaft geht's jetzt los. Die haben eher still vor sich hingelitten. Die fangen jetzt auch an und sagen, ich mache das nicht mehr. Wir haben im Ausland Kliniken, die deutlich bessere Verhältnisse anbieten für die Pflege allemal, weil die hochqualitativer arbeiten können. Der Beruf ist völlig anders anerkannt. Das kriegen wir in Deutschland bislang nicht gut hin. Und deswegen, das Ding ist losgegangen und ich will gar kein Drama quasi draus machen in diesem Konditional, wenn ihr das nicht tut, dann. Aber man muss die Zeichen der Zeit jetzt schon erkennen. Und deswegen haben wir David und ich auch die beiden Bücher geschrieben, nicht damit die Beraterhorden einstellen, die von außen sagen, wie es geht oder von oben. Und auch deswegen macht David nicht diese ganzen Sachen, sondern wir wollen, dass die Leute selber enabled werden, in ihrer Klinik Dinge zu verändern, damit sie wieder anfangen zu glauben, Veränderung ist möglich, damit Bindung wieder entsteht, damit die Menschen bleiben. Es gehen sehr, sehr hochqualifizierte Menschen weg.
Ist das in den Waldkliniken auch passiert, dass ihr gemerkt habt, Menschen kommen gar nicht erst her oder verlassen uns?
Also nehmen wir jetzt zum Beispiel unsere Orthopädie und die Professur, die wir da haben. Ne? Top-Experten, Top-Wissenschaftler, tolle Leute. Ne? Und wenn wir jetzt merken, vor 10 Jahren war es noch ein leichtes, internationale Hochkaräter zusätzlich ins Team mit dazu zu gewinnen, die Eisenberg noch mit als Sprungbrett genutzt haben, um dann wieder weiterzuziehen in ihren internationalen Karrieren. Und heute ist es tatsächlich schwieriger geworden, weil einfach Deutschland für die kein Standort mehr ist, der ihrer Vita gut tut. Ne? Also dieses Brain Drain, wie es ja so schön heißt, merkt man.
Wie war denn die Resonanz der Menschen, ja, der Mitarbeiter und Mitarbeiterin auf den Tarifvertrag, also außerhalb der Klinik, die Zeit großen Artikel dazu geschrieben, war die Resonanz, glaube ich, sehr überwältigend. Wie war es innen? Wie kam es an?
Innen teilweise, also bis auf diejenigen, die natürlich, die kamen ja auch von innen, die Tarifkommission, das waren ja Menschen aus dem Haus, die hier in der Tarifkommission waren, also wieder auch partizipativ. Aber ich glaube, für diejenigen, die nicht in der Tarifkommission waren, hohe Skepsis, was ist denn jetzt los? Da muss doch jetzt irgendwo ein Haken sein. Und ich glaube, die Suche nach dem Haken, die ist noch nicht vorbei. Ja, ich glaube, jetzt müssen Sie das einfach alles wieder für sich höchst individuell mal ausrechnen lassen. Nebeneinander legen.
Schwarz auf weiß, dann glaubt man es?
Ich glaube, dann wird es erst klar, weil natürlich ist da auch Geld drin. Ich hatte gesagt, es geht nicht nur um Geld, aber natürlich steckt da auch viel, viel Geld drin. Allein ne? Nur bei gleichbleibendem Gehalt eine Arbeitszeitreduzierung. Und dennoch kann ich ja aufstocken, wenn ich denn will, um entweder mehr Geld zu verdienen oder mein Lebensarbeitszeitkonto aufzufüllen, um die Panamerika mit dem Fahrrad zu fahren oder früher in Rente zu gehen oder mehr Zeit mit meinem Kind zu verbringen als Mann, weil Herr Lindner gerade auf die Idee kommt, Männern Erziehungszeiten ja gegebenenfalls wieder wegzunehmen. Also all das ist ja bei uns dann möglich.
Aber ist doch interessant, da ist sowas, wie gesagt, von außen sehr positiv bewertetes wie ein neuer Tarifvertrag und innen wird der Haken gesucht. Als Wirtschaftspsychologin, warum machen Menschen das?
Also wenn man so versteht, wie das Gehirn funktioniert, dann und das schaut immer in den Rückspiegel. Es gibt einen neuen Reiz und dann schauen wir zurück, hatten wir das schon mal, war das gut oder nicht gut? Und jetzt muss man einfach sagen, die Leute sind ja nicht in Waldkliniken hier geboren, sondern die haben auch andere Erfahrungen.
Es gibt viele, die sind tatsächlich, also Vera, jetzt muss ich dir echt mal widersprechen, das tue ich selten, in dritter Generation hier. Also das heißt, wir haben jetzt noch unseren Betriebskindergarten. Das sind also tatsächlich die Eltern hier gewesen, die Ureltern und so weiter. Und in dritter, teilweise vierter Generation sind die hier schon. Also sie sind fast hier geboren.
Ne? So, die nehmen wir jetzt mal aus. Also vom Prinzip her, ne, Menschen gucken zurück. Das ist ein Automatismus vom Gehirn. Hatten wir das schon, hatten wir es nicht, war gut oder nicht gut. Und wenn die Menschen im Gesundheitswesen auf Veränderungen zurückblicken, im Gesundheitswesen, haben sie eben oft Enttäuschungen erlebt. Ne? Also auch Herr Spahn hat viele Probleme auch angefasst. Und also man hätte ja hinterher auch Spanismus gesagt, weil er so viele Gesetze erlassen hat. Er wollte ja wirklich Sachen verändern, ist bei den Leuten aber nicht angekommen. Das heißt, es gibt Enttäuschung. Und dann, wenn man alle Latten auf den Zaun hat, dann freut man sich auch erstmal nicht mehr, sondern bleibt skeptisch und sagt, ich gucke mir das erstmal an, ob das nicht auch vielleicht eine Enttäuschung ist. Diese Skepsis, die sich bildet, die ist halt, finde ich, nachvollziehbar und normal. Und deswegen guckt man erstmal, könnte da ein Haken dran sein. Aber das wird sich erledigen. Also, wenn es trittfest ist, dann ist alles gut.
Wenn der Blick in den Rückspiegel dann positiv besetzt ist und man festgestellt hat, oh, diesmal war es was Positives, was die Veränderung gebracht hat, dann löst sich auch Skepsis.
Genau, weil das Gehirn sagt, war wunderbar, hin. Ja, wenn man sagt, war blöd, sieh zu, dass du wegkommst. Also da sind wir ganz basal gestrickt letztendlich. Und deswegen gelingt auch Veränderung oft nicht, weil wir versuchen, sie auf dem gleichen Weg zu machen wie die vorherige, die aber nicht funktioniert hat. Und dann kommt diese unwillkürliche, sieh zu, dass du wegkommst, Reaktion. Und deswegen ist Skepsis angebracht und auch okay, denke ich. Aber es gibt ja genug Leute, die das Potenzial sofort erkannt haben und auch gesagt haben, Leute, das ist riesig. Habe ich auch in dem Zeitartikel gesehen, die sich da wirklich sehr, sehr positiv geäußert haben. Und die ziehen die anderen mit.
Jetzt ist schon der schöne Begriff, wie war das, Spanismus? Gefällt mir. Und für viele Gesetze, die Jens Spahn erlassen hat, ich bin mir noch nicht ganz sicher, gibt es schon einen Lauterbachismus oder ist das noch in Arbeit?
Ja, der kämpft ja noch.
Der kämpft noch.
Also der ich glaube, Herr Spahn hat in kürzester Zeit
jeden Monat ein Gesetz.
Ja, also das war eine hohe Taktzahl. Aber das, wo David und ich in unserem Buch ja auch wirklich sehr deutlich darauf hinweisen, ist, dass die Lösung nicht ist, einzelne Probleme im Silo durch einzelne Gesetze anzugehen, sondern dass wir insgesamt das System angucken müssen und dass wir aus dem Ausland auch wirklich lernen können. Weil die haben die Systeme angepasst, nicht einzelne Maßnahmen gemacht. Wir müssen auf das System schauen bei gleichzeitiger Veränderung im Innen, wo wir ja heute drüber sprechen, damit die Leute merken, oh, es geht. Dann halten sie auch aus, wenn es außen ein bisschen länger dauert.
Das wäre ja einer der drei Kreise, nämlich das System. Und jetzt freue ich mich wirklich zum Schluss. Und ich bin sehr gespannt, ob wir das unter einer Stunde jetzt hinbekommen. Wenn wir über Systeme sprechen, sind wir bei Karl Lauterbach und der Krankenhausreform. So, jetzt haben wir hier zwei ausgewiesene Experten sitzen zu diesem Thema. Wer möchte denn anfangen, die Meinung kundzutun zu diesen jetzt geplanten Krankenhausreformen, wie sie die Arbeitswelt im Krankenhaus verändern wird?
Also, ich kann ja mal versuchen anzufangen. Was haben wir jetzt seit ein paar Tagen? Ein Eckpunktepapier zwischen Bund und Ländern. Das ist eine nette Absichtserklärung, nicht mehr und nicht weniger. Was guckt sich das an, dieses Eckpunktepapier? Nicht das System, wie wäre eben so schön angeschrieben, sondern lediglich die Krankenhäuser und noch nicht einmal die wirklich, sondern eigentlich nur die Vergütung. Und darin ist es eine nette Absichtserklärung. Das heißt, es ist weder ein Gesetz noch sonst was. Man könnte es auch als Koalitionsvertrag zwischen Bund und Ländern beschreiben. Und was mit Koalitionsverträgen manchmal passiert, das sehen wir gerade in unserer jetzigen Bundesregierung. Die Absicht ist, bis Ende des Jahres daraus ein Gesetz zu schustern. Also ich kann mich im Moment nur zurücklehnen und sagen, ich bin mal hier gespannt, was da kütt. Da steht wie immer eine Chance drin, der Glaube an die große Chance dieses Teilsystems. Es ist ja am Ende nichts weiter als eine kleine Vergütungsreform, halte ich für sehr gering, weil so Kernaussagen sind ja da drin schon geschaffen und die Chancen, eine echte Gesundheitsreform hinzulegen, sind damit ja eigentlich schon genommen, weil man sich, wie gesagt, nur einen Teil anguckt, Krankenhäuser, und von dem Teil Krankenhäuser ja wiederum auch nur ein Mini-Auszug, nämlich nur wieder mal den ökonomischen Teil, alles andere ist im Grunde weggenommen. Es gibt einen netten Aspekt, der lässt mich noch hoffen, dass man irgendwie über Qualität auch reden möchte, indem man sagt, irgendwie wollen wir Qualität dabei noch messbar machen und aus dieser gemessenen Qualität auch die Vergütung dranhängen. Das lässt mich extrem hoffen, gerade als Fachklinik, die mehrfach da ja sozusagen durch ausgewiesene Qualität ja in gewissen Rankings wie das der FAZ ganz weit oben steht, dass das gekoppelt werden soll an Qualität, das ist mein ganz großer Traum und das ist meine ganz große Hoffnung an diese Absichtserklärung, die da jetzt um die Ecke kam. Aber es ist nur immer noch eine Hoffnung.
So, David hat immerhin Hoffnung und sieht was Positives.
Jetzt muss ich nachlegen.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ich komme ja nicht aus dem Gesundheitssystem. Insofern habe ich keine fachinhaltliche Expertise, sondern meine Expertise liegt in der Begleitung von systemischer Veränderung. Und wenn ich drauf gucke, ist wie gesagt nur ein Teilbereich drin, was aber noch schwieriger oder herausfordernder ist, dass wir wieder nur auf die Probleme gucken. Also wir entwickeln Lösungen aus dem Mangel. Und die DRGs waren auch schon aus einem Mangel heraus entwickelt und nicht systemisch gedacht. Ich glaube, alle im Gesundheitswesen, wirklich alle, sehnen sich nach einem positiven Bild von, wie könnte das hier bei uns sein? Wie könnte das aussehen? Wie fühlt sich Arbeiten da drin an? Da muss was kommen, weil ansonsten bleiben alle in der Erschöpfung. Und die Mitarbeitenden stehen unten und denken, die da oben haben es halt wieder nicht hingekriegt. Und da wünsche ich mir, und das ist, da lassen wir auch nicht nach, hier der David und ich, immer wieder zu predigen, wir brauchen gute Vorbilder, wir brauchen positive Zukunftsbilder, wie kann das bei uns hier funktionieren, wie kann das sein, dass wir ein positives Hinzu, eine Hinzubewegung hinbekommen, und dafür brauchen wir alle. Auch die ganzen Verbände, also wir haben ja eine sehr heterogene Landschaft. Und es gab mal von der Robert-Bosch-Stiftung ein Bürgerprojekt, wo sehr viele Bürger strukturiert befragt wurden, was für ein Gesundheitswesen möchtet ihr haben. Mit absoluter Zielsicherheit konnten die Menschen sagen, wie sie es haben wollen. Das war ein unglaublich positiv geprägtes Bild von Gesundheit, von gesellschaftlicher Gesundheit, von Begleitung des Staates, quasi von der Wiege bis zur Bahre. Und da haben wir noch Bedarf. Und ich hoffe, dass, wenn wir dieses Kostendrama hinter uns gebracht haben, dass da am Ende des Regenbogens quasi noch das lauert, dass wir dann uns über die Gestaltungsmöglichkeiten unterhalten, die Potenziale, die da sind. Weil wir haben finanziell gesehen ein immenses Potenzial.
Jetzt hast du quasi schon deinen Wunsch verballert, ja. Weil ich wollte euch jetzt gerne am Ende unseres heutigen Podcasts noch die Chance geben zu sagen, was wünscht ihr euch denn für das Gesundheitswesen? Ich nehme jetzt von dir mit, weg von immer nur auf die Probleme schauen, hin zu einer positiven Problemlösung, ein positives Leitbild, das, was sich die Menschen ja auch ganz offensichtlich wünschen vom Gesundheitswesen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Absolut.
So, David, du hast auch Hoffnung geäußert, das gilt noch nicht als Wunsch, du hast noch einen Wunsch frei.
Ach, ich weiß gar nicht, ob das so sehr ein Wunsch ist. Also ich habe ja nach wie vor diese tiefe, naive Überzeugung, dass wir ein doppelt so gutes Gesundheitswesen für die Hälfte des Preises hinkriegen, was die Menschen am Ende des Tages wirklich gesünder macht, und wir haben alle Experten da. Das ist ja das Faszinierende. Und was ist der Wunsch? Du fragst ja nach dem Wunsch, die Menschen eigentlich einzuladen, in dem Fall auch politische Verantwortliche. Lass uns wirklich darüber ernsthaft mal diskutieren, wie dieses Zielbild eigentlich aussieht, wo wir eigentlich alle hinwollen. So. Also diese Einladung jetzt ausgesprochen, das ist mein Wunsch. Ich lade euch ein, kommt hierher, lasst es mit mir, mit uns diskutieren, weil euch fehlt dieses Zielbild, euch fehlt diese Vision. Das ist mein Wunsch. Ich möchte es mit denen diskutieren, dieses echte große Zielbild, weil es fehlt ihnen leider.
Und was gibt es für ein schöneres Ende, als die Einladung auszusprechen für ein nächstes Treffen hier in Eisenberg? Vielleicht dann mit ein paar mehr Menschen, wenn ich das so raushöre. Lass uns es angehen.
Ich gebe meinen Stuhl dann an Herrn Lindner.
Gut, der ist schon reserviert. David, wen hättest du gerne auf deinem Stuhl? Deiner ist rot. Weiß nicht, ob das irgendwie...
Wenn wir die aktuelle Koalition nehmen, dann sitzt hier jetzt Herr Scholz und dann fehlt ja nur noch Herr Habeck. Das grüne Sofa haben wir auch schon da.
Okay, die Plätze sind schon garantiert und reserviert. Fehlen noch die handelnden Personen. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Hier würde ich nie sagen, das wird niemals passieren. Auch das, glaube ich, ist möglich. Vielen Dank an euch beide für die wie immer spannenden Einsichten und auch Dinge, glaube ich, die viele, viele Menschen betreffen, auch wenn sie nicht im Gesundheitswesen arbeiten, sondern die für uns alle in unserem Leben relevant sind. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Sie hörten die vierte Folge von Thies, dem Podcast der Waldkliniken Eisenberg.